Tun, was immer nötig ist. Das wollen wir. Wer tun will, was immer nötig ist, der muss das trotz aller Widrigkeiten tun. Trotz Ungewissheit, trotz Hindernissen, trotz Bequemlichkeit und trotz Kritik sollen wir zur Ehre Gottes tun, was immer nötig ist. Wir haben die letzten Wochen damit verbracht, dieses Prinzip auf unterschiedliche Bereiche anzuwenden. Es ging darum, Gott kennenzulernen durch Jüngerschaft. Es ging darum, Gott zu lieben durch Anbetung. Es ging darum, andere zu lieben in der Gemeinschaft. Und es ging darum, anderen zu dienen durch praktische Hilfe. Vor 2 Wochen haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass unsere Liebe anderen Menschen gegenüber auch wirklich praktisch wird. Und wie wir das tun können. Wir müssen die Bedürfnisse unserer Mitmenschen erkennen, uns auf sie einlassen und ihnen helfen. Ganz praktisch, das setzt voraus, dass wir andere an unseren Bedürfnissen teilhaben lassen. Das setzt auch voraus, dass wir auf die Bedürfnisse anderer achten. Und wenn wir dann schon mal was wissen, sollten wir auch mal dran denken und helfen. Für uns als Gemeinde ist das, denke ich, ein ganz wichtiges Thema. Denn seien wir mal ehrlich, ich alleine schaffe das nicht. Ich kriege das nicht alleine hin. Ich schaffe es nicht, bei allen Problemen zu helfen. Ich schaffe es nicht mal, alle Leute zu besuchen. Daher bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Ich bin darauf angewiesen, dass ihr euch gegenseitig besucht, unterstützt und helft. Ganz egal, was das Bedürfnis des anderen auch sein mag. Heute werden wir uns zum Abschluss meiner Predigtreihe damit beschäftigen, zu tun, was immer nötig ist, um andere zu gewinnen. Es geht also um Evangelisation. Wir schulden das jedem, der nicht hier im Raum ist, es zu versuchen. Werden wir das? Tun, was immer nötig ist? Ein relativ unbekannter Evangelist namens Leighton Ford predigte bei einer Open-Air-Evangelisation in Halifax in Kanada. Am nächsten Abend sollte Billy Graham dort sprechen. Aber der bekannte Evangelist kam bereits einen Tag früher, um sich die Veranstaltung einmal anzusehen. Er kam inkognito und setzte sich auf das Gras hinten in der Menge. Da er einen Hut und eine dunkle Brille trug, erkannte ihn niemand. Direkt vor ihm saß ein älterer Herr, der der Predigt aufmerksam zuzuhören schien. Als der Prediger vorne dazu aufrief, nach vorne zu kommen, um sein Leben Jesus zu übergeben, da beschloss Billy Graham, dem Mann ein wenig zu helfen. Er klopfte ihm auf die Schulter und er fragte: Möchten Sie Christus annehmen? Ich gehe gern mit Ihnen zusammen nach vorne. Der Mann musterte ihn von oben bis unten, überlegte einen Moment und sagte dann: Nee, ich denke, ich warte bis morgen Abend, wenn der berühmte Evangelist da ist. Viele von uns haben diese Vorstellung, dass Evangelisation die Aufgabe von ganz bestimmten oder ganz besonderen Evangelisten oder Pastoren ist. Aber die Bibel ist sehr deutlich darin, dass jeder von uns, der Jesus als seinen Herrn und Retter angenommen hat, dazu aufgerufen ist, die gute Botschaft anderen weiterzusagen. Jeder von uns. Und ich möchte euch heute Morgen bei dieser Aufgabe helfen, indem ich euch 3 Grundsätze mitteile, die uns dabei helfen, wenn wir wirklich tun wollen, was nötig ist, um andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Und dazu lese ich zunächst mal 1. Korinther 9, Vers 19 bis 23. Also 1. Korinther 9, Vers 19 bis 23. Da schreibt Paulus: Das bedeutet, dass ich an niemanden gebunden bin. Dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit auch ich Anteil an ihrem Segen erhalte. Der erste Grundsatz für die Evangelisation, den Paulus in diesem Abschnitt mit auf den Weg gibt, ist der Verzicht auf eigene Rechte. Das lässt sich schon in Vers 19 sehen. Paulus schreibt dort: Das bedeutet, dass ich an niemanden gebunden bin, dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wir befinden uns hier mitten in einem größeren Abschnitt, in dem Paulus darüber schreibt, dass wir zugunsten anderer auf unsere Rechte verzichten sollen. In Kapitel 9 steht, oder in Kapitel 9, da geht Paulus dabei unter anderem ganz direkt auf seine eigenen Rechte als Apostel ein und darauf, wie er diese Rechte freiwillig zum Wohle des Evangeliums aufgegeben hat. So lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 9, Vers 11 bis 15. Wir haben unter euch eine gute geistliche Saat gesät. Wäre es da zu viel verlangt, wenn ich euch um Nahrung und Kleidung bitte? Wenn ihr andere unterstützt, die bei euch predigen, dürften wir da nicht erst recht Anspruch darauf erheben, unterstützt zu werden? Doch wir haben nie von diesem Recht Gebrauch gemacht. Wir ertragen lieber alle Schwierigkeiten, damit der Botschaft von Christus kein Hindernis in den Weg gelegt wird. Wisst ihr denn nicht, dass diejenigen, die im Tempel dienen, sich von den Speisen ernähren, die als Opfergaben zum Tempel gebracht werden? Und auch die, die am Altar Dienst tun, erhalten Anteil an den Opfern. Ebenso hat der Herr angeordnet, dass diejenigen, die die gute Botschaft verkünden, von denen unterstützt werden sollen, die davon Nutzen haben. Ich habe jedoch nie von irgendeiner dieser Möglichkeiten Gebrauch gemacht. Paulus hätte das Recht gehabt, finanziell von den Korinthern versorgt zu werden. Immerhin war es ein wichtiger Dienst, den er ausführte. Aber er verzichtete darauf. Er verzichtete auf sein Recht. Das war seine Einstellung. Warum tat er das? Damit er das Evangelium dort verkündigen konnte. Vielleicht hätten die ihn gar nicht finanzieren können. Den Abschnitt, den wir uns heute zusammen ansehen, den beginnt und beendet Paulus, indem er ganz klar seine Motivation darlegt. In Vers 19 schreibt er, dass er auf seine Rechte verzichtet, um möglichst viele Menschen zu gewinnen. Und in Vers 23 endet er mit den Worten: All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten. Und so wird deutlich, dass jedes Prinzip, das uns Paulus in diesem Abschnitt erörtert, durch seinen Wunsch motiviert ist, so viele Menschen wie möglich für Jesus zu gewinnen. Das ist der Grund, weshalb er dazu bereit war, seine eigenen Rechte aufzugeben. Leider ist das für uns leichter gesagt als getan. Tatsächlich ging es in meinen Predigten in der letzten Zeit bereits mehrmals um dieses Thema. Denn es scheint, dass die Bereitschaft, die eigenen Rechte aufzugeben, immer wieder nötig ist, wenn es darum geht, zu tun, was nötig ist. Sind wir bereit, für ein höheres Ziel auf unsere Rechte zu verzichten? Ich denke, gerade beim Thema Evangelisation können wir an der Antwort auf diese Frage gut erkennen, wie wichtig uns das ewige Heil anderer Leute ist. Wisst ihr, wenn es uns wirklich wichtig ist, andere Menschen für Jesus zu gewinnen, dann haben wir kein Problem damit, hin und wieder zurückzustecken, wenn es dazu dient, dass ein anderer zu Jesus findet. Wenn uns Evangelisation aber nicht wichtig ist, dann klammern wir uns an alles, was wir haben, dürfen und nicht müssen. Aber um was für Rechte geht es denn hier? In erster Linie geht es um eine gewisse Bereitschaft für Veränderung. Die meisten von uns sind ziemlich festgefahren in ihrem Leben. Aber wenn wir wirklich Menschen für Jesus gewinnen wollen, dann müssen wir bereit dazu sein, einige Dinge zu ändern und einige unserer Rechte aufzugeben. Ich meine damit beispielsweise unser Recht, nur mit Menschen zu tun zu haben, die sind wie wir. Oder unser Recht, ein ruhiges und langweiliges Leben zu führen. Oder unser Recht, unsere finanziellen Ressourcen so zu nutzen, wie wir wollen. Vielleicht auch unser Recht, unseren eigenen Zeitplan festzulegen. Auf diese und ähnliche Rechte müssen wir dann und wann verzichten, wenn uns erstmal klar wird, dass es nichts Wichtigeres gibt, als dass Menschen zu Jesus finden. Dasselbe gilt auch für uns als Gemeinde. Häufig sind wir nicht dazu bereit, irgendwelche Veränderungen an der Art und Weise vorzunehmen, wie wir als Gemeinde vorgehen, um attraktiv und einladend für Ungläubige zu sein. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Ziele oder Überzeugungen ändern sollen. Darauf werde ich nachher noch näher eingehen. Aber es bedeutet, ein Stück weit unsere Einstellung zu verändern. Zumindest dann, wenn unsere Einstellung lautet, wir haben es immer so gemacht, warum sollten wir also irgendwas verändern? Der erste Schritt, um zu tun, was immer nötig ist, um andere zu gewinnen, besteht darin, bereit zu sein, auf eigene Rechte zu verzichten und offen für Veränderung zu sein. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Paulus war als ein Jude aufgewachsen. Er folgte den jüdischen Bräuchen und Sitten. Er lernte von jüdischen Lehrern. Er hatte Kontakt mit anderen Juden. Daher fühlte sich Paulus in der jüdischen Kultur sehr wohl. Aber dann begegnete er Jesus. Und der rief ihn dazu auf, ein Apostel für die ganze Welt zu sein. Vor allem für die Heiden. Und das bedeutete, dass er Kontakte mit anderen Kulturen und Heiden haben musste. Schon in Apostelgeschichte 9, Vers 15, unmittelbar nach seiner Bekehrung, da sagte Gott über ihn, Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Also musste Paulus lernen, mit Kulturen in Kontakt zu kommen, die sich grundlegend von der unterschieden, in der er erzogen und gelehrt worden war. Paulus erzählt in unserem Abschnitt, dass er den Kontakt mit den unterschiedlichen Kulturen gelernt hat, mit den Kulturen, zu denen Gott ihn gesandt hatte. Und in Versen 20 bis 22, da lesen wir, den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Für die Juden wurde er wie ein Jude. Für die unter dem Gesetz wurde er wie einer unter dem Gesetz. Für diejenigen ohne Gesetz wurde er wie einer ohne Gesetz. Für die Schwachen wurde er schwach. Und dann fasst Paulus das am Ende von Vers 22 zusammen mit den Worten, ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. Wenigstens einige von ihnen. Wir sehen, das große Ziel ist, dass einige gerettet werden. Wenigstens einige. Und Paulus tat dazu, was immer nötig war. Er ließ sich auf die unterschiedlichen Kulturen ein. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Römern ein Römer und den Hessen ein Hesse. Aber wir müssen hier aufpassen. Wir könnten hier den Eindruck bekommen, dass Paulus so ein flatterhafter Typ war, der einfach alles mit der Menge mitmachte. Ein Mensch, der sich wie ein Fähnchen im Wind drehte, ständig seine Überzeugungen und Werte aufgab und letztlich ein Leben ohne Moral und Prinzipien führte. Aber so war es nicht, ganz im Gegenteil. Wie schreibt er? Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Paulus gelang es, mit Heiden in Kontakt zu treten, ohne sich anzupassen. Das ist wichtig. ohne sich anzupassen. Er suchte den Kontakt zu den Menschen und zu ihren Kulturen, aber er passte sein Verhalten nicht daran an. Aber wie ist das möglich? Das Erste, worauf wir dabei achten sollten, ist, dass wir uns nicht isolieren. Manchmal haben wir Christen nämlich die Tendenz, uns völlig von der Welt zu distanzieren und uns abzugrenzen. Wir treffen uns mit anderen Christen, gehen zu christlichen Veranstaltungen, besuchen christliche Schulen, lesen christliche Bücher und Zeitschriften und hören christliche Musik. Versteht mich jetzt nicht falsch. An all dem ist nichts auszusetzen. Macht das, das ist nicht falsch, das ist gut. Das Problem dabei ist nur, dass wir diese Dinge oft tun, um uns völlig von der heidnischen Welt um uns herum zu isolieren. Aber wir wissen, dass Paulus es ganz sicher nicht so gemacht hat. Ihr braucht nur mal die Apostelgeschichte durchzulesen, was ihr hoffentlich gerade macht, ne? Und schon werdet ihr sehen, dass Paulus mit den Bräuchen und Praktiken der verschiedenen Kulturen um ihn herum vertraut war. Er benutzte die Bräuche und Sitten, die diesen Menschen vertraut waren, als Anknüpfungspunkt für das Evangelium. Nein, Paulus scheute den Kontakt zu heidnischen Menschen und Kulturen nicht, sondern er nutzte ihn. Übrigens sollte eigentlich schon der bloße Gedanke daran, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, ein Beispiel für uns sein. Ein Beispiel dafür, dass wir uns eben nicht vollkommen von der Welt um uns herum abkapseln sollen. Jesus ist schließlich selbst mit der guten Botschaft zu uns Sündern gekommen. Haben wir ja im Wochenspruch gehört, ne? Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Er ist zu uns Sündern gekommen. Und genau den Auftrag hat er uns auch gegeben. So lesen wir in Johannes 17, Vers 18, wie Jesus zu seinem himmlischen Vater sagte, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Gemeinde. Nee, so sende ich sie in die Welt. Jesus hat uns in die Welt gesandt. Und daher sollen wir in die Welt gehen. Wir müssen Kontakt mit ihr haben, weil sie Jesus braucht. Wie Paulus müssen wir lernen, Anknüpfungspunkte zu finden, mit deren Hilfe wir anderen Menschen von Jesus erzählen können. Wir können das nicht, wenn wir uns vollkommen von ihnen isolieren. Wie gesagt, Kontakte, um ihnen von Christus zu erzählen. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Obwohl Paulus mit den Kulturen um ihn herum vertraut war, bedeutet das nicht, dass er diese Kulturen übernahm und Kompromisse mit ihnen schloss. Er machte nicht alles mit und er machte auch nicht alles nach, was die Menschen um ihn herum machten. Es gelang ihm, die nötige Distanz zu wahren. Wenn er beispielsweise in Vers 21 schreibt, dass er wie einer wurde, der ohne Gesetz ist, bedeutet das nicht, dass er gesetzlos geworden wäre. In diesem Abschnitt schreibt Paulus nämlich hauptsächlich über religiöse Bräuche und Traditionen, nicht über gottloses Verhalten. Paulus macht in vielen seiner anderen Schriften deutlich, dass wir unser Verhalten nicht an das Verhalten der Heiden anpassen sollen. Unser Leben muss anders sein als das Leben der Ungläubigen um uns herum. Das ist ganz wichtig. Und deshalb schreibt Paulus in Römer 12, Vers 2, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Oder etwas ausführlicher in Kolosser 3, Vers 8 bis 10. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und habt die neue Natur angenommen. Gott erneuert sie, sodass man erkennen kann, wie sie dem Bild ihres Schöpfers gleicht. Wir sollen mit der Kultur der Menschen um uns herum vertraut sein, aber wir dürfen sie nicht für uns und unser Leben übernehmen. Wir dürfen uns nicht von der gottlosen Kultur prägen lassen. Denn wir leben in der Welt, aber wir gehören nicht zu der Welt. Das muss uns immer klar sein. Stattdessen sollen wir die Kultur und vor allem die Menschen um uns herum prägen. Und zwar, indem wir Einfluss nehmen. In der Gemeinde in Korinth gab es anscheinend Christen, die den Ansatz gewählt hatten, sich komplett von den Ungläubigen zu distanzieren. Und deshalb spricht Paulus in seinem Brief dieses Thema sehr direkt an. Er schreibt in 1. Korinther 5, Vers 9 und 10, in einem früheren Brief schrieb ich euch, ihr solltet nichts mit Menschen zu schaffen haben, die sich auf Unzucht einlassen. Doch damit meinte ich nicht Ungläubige, die Unzucht treiben, habgierig sind und stehlen oder Götzen anbeten. Wenn ihr solche Leute meiden wolltet, müsstet ihr die Welt verlassen. Mit anderen Worten, wir müssen Kontakt zu Nichtchristen haben, anders geht es auf dieser Welt gar nicht. Und anders können wir keinerlei Einfluss auf sie haben. Wir dürfen nicht erwarten, dass Ungläubige wie Gläubige leben. Bis Jesus in ihr Leben tritt und sie verändert, werden sie sich nicht wie gute Christen verhalten. Sie sind ja schließlich auch keine. Aber wie sollen sie denn zu Jesus finden, wenn wir nicht bereit sind, Kontakt mit ihnen aufzunehmen? Wir brauchen Berührungspunkte mit ihnen. Sonst können wir ihnen nicht von Jesus erzählen. Was wir dann aber auch wirklich machen müssen, ne? Wenn wir den Kontakt haben. Natürlich ist es schwierig, den Kontakt zu Nichtchristen zu pflegen, ohne von ihrem nichtchristlichen Lebensstil geprägt zu werden. Das ist schwierig. Die Leute, mit denen wir zu tun haben, die haben Einfluss auf uns. Ist so. Wir sollen prägen, aber uns nicht prägen lassen. Ich denke, dafür ist es das Beste, wenn wir nochmal an den Anfang meiner Predigtreihe zurückkommen und tun, was immer nötig ist, um Gott zu kennen und Gott zu lieben. Das ist die grundlegende Voraussetzung dafür, dass wir in einer nichtchristlichen Welt nicht nichtchristlich geprägt werden. Jesus muss unser Herr sein und ihn müssen wir von ganzem Herzen lieben. Ihm müssen wir dienen und ihm müssen wir treu bleiben. Das ist das Allerwichtigste und das ist die Voraussetzung. Ich muss das jetzt in dem Zusammenhang wirklich sehr deutlich sagen, weil ihr mir am Herzen liegt, weil es tatsächlich auch Gottes Priorität ist und weil dieser Punkt letztlich gefährlich ist. In Sprüche 4, Vers 23, da heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Vor allem behüte dein Herz. Deine Beziehung zu Gott muss über allem anderen stehen. Deine Liebe zu ihm und dein Gehorsam ihm gegenüber ist das, worauf du deine Prioritäten legen musst. Weil Gott dich nicht verlieren will. Und ich auch nicht. Aber wenn Jesus unser Herz bestimmt und wir ihm treu bleiben, dann sollten wir uns unserer bereits vorhandenen Kontakte bewusst werden. Bei vielen von euch wird es so sein, dass die meisten Arbeitskollegen oder Klassenkameraden oder sonstige Leute, mit denen ihr zu tun habt, keine Christen sind. Wie bereits gesagt, das ist nicht zwangsläufig schlecht, denn wir brauchen Kontakte. Wichtig ist nur, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass sie nicht Christen sind und ihnen nur den entsprechenden Einfluss auf unser Leben gewähren. Nicht zu viel. Wir müssen Kontakt zu ihnen haben, während wir gleichzeitig die nötige Distanz wahren. Wir müssen bedenken, dass ihre Standards anders sind als Gottes Standard. Und uns muss klar sein, dass sie ohne Jesus verloren gehen. Aber wenn wir sie lieben, wenn sie uns wichtig sind, dann müssen wir tun, was immer nötig ist, um ihnen zu helfen, um sie für Jesus zu gewinnen. Und diese Hilfe besteht darin, sie auf Jesus hinzuweisen. Es ist schön und gut, wenn du mit Nichtchristen Kontakt hast. Es ist schön und gut, wenn du mit Nichtchristen Spaß hast. Aber wenn du ihnen nicht von Jesus erzählst, dann ist es Mist. Eben weil sie ohne ihn verloren gehen. Und deshalb brauchen wir den Kontakt zu ihnen und dazu müssen wir diesen Kontakt nutzen, um ihnen von Jesus zu erzählen. Aber wenn wir getan haben, was immer nötig ist, wenn wir getan haben, was wir können, dann muss ich euch tragischerweise auch an Markus 6, Vers 11 erinnern, wo Jesus sagt: Und wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid oder man nicht auf euch hören will, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr geht. Das ist das Zeichen, dass ihr dieses Dorf sich selbst überlasst. Es kann und wird Zeiten geben, in denen wir einen Schlussstrich ziehen müssen, den Staub von unseren Füßen schütteln und gehen müssen. Das ist schmerzhaft, aber wichtig. Deshalb tut, was immer nötig ist, in beide Richtungen. Jetzt denkt ihr vielleicht, der Gerrit redet hier davon, dass wir Freundschaft mit der Welt schließen sollen. Ich versichere euch, dass ich das nicht mache. Ihr denkt vielleicht, er verwässert das Evangelium und macht so ein veganes Christentum, so ein Christentum Light oder sowas. Nein, wer mich kennt, der weiß, dass ich das auf keinen Fall mache. Ich versichere euch, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt ist. Und wenn wir Paulus' ganzen Brief an die Korinther lesen würden, dann wäre uns allen auch klar, dass auch Paulus genau das nicht will. Aber auch an anderen Stellen der Bibel wird deutlich, dass das nicht sein darf. Wir müssen bei all unseren Überlegungen nämlich etwas bedenken. Und das ist, Methoden müssen sich verändern, die Botschaft aber nicht. Ganz wichtig. Methoden müssen sich immer wieder verändern, die Botschaft darf es aber niemals. Denn manche Dinge ändern sich nie und dürfen sich auch nie ändern. Das sehen wir zunächst mal an Jesus, denn Jesus ändert sich nicht. Über ihn heißt es in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Ihr könnt nicht sagen, ja, Jesus ist heute anders. Nein, die Person Jesus Christus ändert sich nicht. Er bleibt immer derselbe und somit bleibt auch die Botschaft, die wir über ihn weitergeben können, immer dieselbe. Auch Gottes Wort verändert sich nicht. In 1. Petrus 1, Vers 23 bis 25, da heißt es, euer neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Ursprung, nämlich das lebendige und ewig bestehende Wort Gottes. Der Prophet hat gesagt, Menschen sind wie Gras, das verdorrt. Ihre Schönheit verblasst so schnell wie die Schönheit wilder Blumen. Das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort des Herrn hat ewig Bestand. Und dieses Wort ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Das Wort Gottes bleibt bestehen. Es darf nicht verändert werden. Was in der Bibel drinnen steht, galt damals und gilt heute und musste damals und auch heute unsere Richtschnur sein. Und dann gibt es ja auch noch das Evangelium, die gute Botschaft, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und unsere Schuld damit bezahlt hat. In 1. Korinther 15, Vers 1 bis 4, da lesen wir, nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Diese gute Nachricht hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht verändert, kein Stück. Und sie kann und darf sich auch nicht verändern. Und daher ist es unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass wir weder als Einzelperson noch als Gemeinde ein anderes Evangelium lehren. Die Botschaft muss bleiben. Wir Menschen sind Sünder, Jesus ist für uns gestorben, er hat für unsere Sünden bezahlt. Wenn wir sie ihm abgeben und ihn zum Herrn unseres Lebens machen, dann nimmt er unsere Sünden weg und schenkt uns ewiges Leben. Diese Botschaft bleibt. Gleichzeitig müssen wir aber immer wieder unsere Methoden überprüfen. Wir müssen bereit zur Veränderung sein, wenn wir dadurch effektiver Menschen für Jesus gewinnen können. Der Inhalt muss bleiben, aber die Form muss sich immer wieder anpassen. Könnt ihr euch vorstellen, was Paulus denken würde, wenn er heute zu unserem Gottesdienst kommen würde? Der würde wahrscheinlich denken, oh, genau so habe ich ihn auch immer wieder gefeiert, oder? Er würde sich wahrscheinlich erstmal über die ganzen pferdelosen Kutschen wundern, aus denen die ganzen Leute rauskommen. Und darüber, wie seltsam die Leute angezogen sind. Ich meine, guckt euch doch mal an. Ne? Dann käme er in das Gebäude und würde über das elektrische Licht und über die Lautsprecher staunen. Er würde sich über diese seltsame Musik wundern, mit Keyboard, Querflöte, Cajon und Gitarre. Er würde sich wahrscheinlich auch über den Gottesdienstablauf wundern. Und ich könnte jetzt noch lange weitermachen. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine, oder? Die Zeiten ändern sich. Wir leben in einer Welt des ständigen Wandels. Immer wieder gibt es neue Technologien. Und all das hat Auswirkungen darauf, wie wir Gott anbeten und wie wir Menschen für Jesus erreichen können. Jemand hat mal gesagt, dass die einzige Person, die Veränderung mag, ein Baby mit einer vollen Windel ist. Aber wenn wir Christen weiterhin für unsere Kultur relevant sein wollen, dann müssen wir immer wieder Veränderungen vornehmen. Wenn wir Menschen gewinnen wollen, müssen wir mit der Zeit gehen. Das ist ein Grund, weshalb wir unsere Kultur kennen müssen. Wir brauchen nicht Veränderung um der Veränderung willen, aber wir brauchen Veränderung um der Menschen willen. Wir brauchen die Bereitschaft, über den Tellerrand hinauszuschauen und zumindest andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, um der Welt um uns herum das Evangelium zu vermitteln. Einige Schritte haben wir als Gemeinde ja schon gemacht. Da fast alle Leute heutzutage Internet haben, hat unsere Gemeinde eine Homepage, über die man uns finden kann. Und ganz im Ernst, die meisten Leute, die uns finden, kommen über die Homepage. Wir haben einen Podcast, über den jeder unsere Predigten hören kann. Wir haben Gesangbücher durch einen Computer mitsamt Beamer ersetzt. Habt ihr schon lange gemacht, keine Ahnung wie lange, aber haben wir gemacht. Wir versuchen, eine gute Mischung aus moderner und traditioneller Musik zu finden. All das sind gute Ansätze. Aber vielleicht reicht das noch nicht. Vielleicht gibt es irgendwo noch was, was wir noch tun können. Denn wenn wir tun wollen, was immer nötig ist, um Menschen für Jesus zu gewinnen, dann müssen wir dazu bereit sein, die Methoden zu ändern, während wir die Botschaft beibehalten. Und wir müssen unsere Kontakte und unsere Möglichkeiten nutzen, um Menschen von Jesus zu erzählen. In der Gemeinde, aber auch privat. Im Lauf der letzten Wochen haben wir über viele Dinge nachgedacht. Wir haben darüber nachgedacht, zu tun, was immer nötig ist, um ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt überhaupt irgendeiner von uns alle Prinzipien, die wir behandelt haben, sofort in seinem Leben umsetzt. So einfach geht das nicht. Man kann nicht einfach mal schnipsen, blip machen und alles wird gut. Das geht nicht. Das ist nicht die Lösung. Stattdessen bin ich davon überzeugt, dass es bei jedem von uns mindestens einen Bereich gibt, in dem wir mehr tun sollten. Ich kenne mich, deshalb kann ich das sagen. Es geht darum zu tun, was immer nötig ist, um unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen zu stärken. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich diesen Wunsch bekommen, zu tun, was immer nötig ist, um unser Leben nach Gottes Willen zu führen. Und deshalb möchte ich euch dazu ermutigen, euch die Predigten nochmal vorzunehmen. Ihr könnt euch eure Notizen nochmal durchlesen, wenn ihr welche habt. Ihr könnt euch die Predigten nochmal anhören. Wie gesagt, wir haben dafür einen Podcast. Meinetwegen könnt ihr mich auch darum bitten, sie im Copyshop als Buch binden zu lassen, was immer nötig ist. Nehmt euch die Predigten nochmal vor. Fragt Gott, in welchem Bereich ihr noch nicht tut, was immer nötig ist. Und bittet ihn euch darum, dabei zu helfen. Der englische Philosoph und Staatsmann Francis Bacon hat gesagt, nicht was Menschen essen, sondern was sie verdauen, macht sie stark. Nicht was wir gewinnen, sondern was wir sparen, macht uns reich. Nicht was wir lesen, sondern woran wir uns erinnern, lässt uns lernen. Nicht was wir predigen, sondern was wir praktizieren, macht uns zu Christen. Und ich ergänze noch, nicht, was uns gepredigt wird, sondern was wir umsetzen, macht uns zu Christen. In diesem Sinn wünsche ich mir, dass die Worte, die wir hören, nicht im Sande verlaufen, sondern uns dazu bringen, wirklich zu tun, was immer nötig ist, um mit und für Gott zu leben und Menschen für ihn zu gewinnen. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du bei uns bist. Ich danke dir dafür, dass wir dir wichtig sind. Ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu retten. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, die Klappe aufzumachen, um anderen Menschen auch davon zu erzählen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, zu tun, was immer nötig ist. Und weil ich ganz genau weiß, wie schwer das ist, danke ich dir dafür, dass du bei uns bist und uns deine Kraft schenkst. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, mit dir zu leben, mit all den Konsequenzen, die das auch haben mag. Ich bitte dich darum, dass wir dich wirklich zur Nummer eins in unserem Leben machen, dass wir dich zur Priorität machen. Ich bitte dich darum, dass du in uns wirkst und unsere Prioritäten sortierst, dass wir zuallererst mit dir leben und unser ganzes Leben und unsere ganzen Entscheidungen nach dir richten. Und ich bitte dich auch darum, dass du uns gebrauchst, um uns gegenseitig zu unterstützen, uns gegenseitig zu helfen, wo es nötig ist, einen Blick für den anderen zu gewinnen. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dass durch uns Menschen gerettet werden und zu dir finden können. Hilf du uns bitte dabei. Amen.